Überraschung in Melbourne. Aslan Karatsev, die Nummer 114 der Tennis-Weltrangliste, steht im Halbfinale der Australian Open. Surprise, surprise, auch in der Sportgondel. Nach der Spezialfolge letzte Woche geht es heute wieder um Tennis. Benny Markthaler und ich, Thomas Jensen, reden über die russische Überraschung und alles andere, was wichtig ist, jetzt zum Endspurt des Turniers.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
Sportgondel.
Oh, if you don't like that, you don't like NBA Basketball.
Der Lift für Sportfreunde.
Fort der da oben, wie die gesenkte Sau. Muss es so sagen.
Servus, Benny.
Hi, Thomas.
du hattest ja gerade Klausur, ich glaube Sportmedizin, oder?
Ja.
Also hast du jetzt das Match des Turniers Nadal gegen Tsitsipas, hast du es komplett verpasst, oder?
Ich hab's, ja, also eigentlich komplett verpasst, ja. Es war eine ziemlich dumme Uhrzeit, um 11.30 Uhr hatte ich die Klausur. Ich habe da noch kurz reinschalten können, ich habe die letzten zwei Spiele gesehen, im Matchpoint habe ich noch gesehen, aber also was ich da gesehen habe, mir hat's wehgetan, dass ich das Spiel nicht anschauen konnte.
Hat sich wenigstens gelohnt? Ich glaube, Sportmedizin, nur kurz, um das abzuhacken, ist die Klausur gut gelaufen, oder?
Nee, das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich würde mal sagen, es hätte sich wahrscheinlich mehr gelohnt, das Spiel einfach anzuschauen. Aber Daumen sind gedrückt, dass ein gutes Ergebnis rauskommt, wenigstens das.
Drücke ich auch die Daumen und Beileid an der Stelle, weil es war wirklich ein unfassbares Match. Also Tsitsipas, wenn wir uns eine Woche zurückerinnern, mein Favorit.
Stimmt, ja. Ja.
Den ich genannt hatte, wenn ich das mal kurz hier so erwähnen darf noch. aber ja, pass auf, dann kann ich dir wirklich erzählen, die ersten zwei Sätze, eigentlich die ersten fast komplett drei Sätze, war ich enttäuscht von Tsitsipas.
Ja, ich habe auch das angeschaut, wie es ausgegangen ist, genau die Sätze. Und ich dachte mir schon, so der Anfang, der sah nicht so aus, als würde das so ein großes Match werden.
Nee, überhaupt nicht. Vielleicht kurz mal rekapituliert einfach für
ja,
dich
genau.
Jetzt,
ja.
Damit du auf dem Stand bist.
Ja.
Tsitsipas hat eigentlich nicht schlecht begonnen. Also man hat gesehen, sein Plan, dass er der aktive Spieler sein will und Nadal unter Druck setzen möchte. Nadal hat natürlich, wie man es ihn kennt, die Rückhand von Tsitsipas, also die Rückhand seines Gegners bearbeitet komplett, und Tsitsipas wollte sich da eben überhaupt nicht so Nadal sich da so reingraben lassen, er hat wirklich die Initiative übernommen.
Ja.
Mit einem Ticken zu viele Fehler dann. Es war ein guter Beginn, mit einem Ticken zu vielen Fehler, und irgendwann dann, ja, im Verlauf des ersten Satzes ist Tsitsipas von diesem Matchplan immer mehr abgewichen. Weil er so ein bisschen einfach die Wut verloren hat. Er hat gesehen, okay, ich bin gerade nicht auf dem Niveau. Viele Vorhände, die ich offensiv schlage, fliegen irgendwie doch nicht ins Eck. Und dann hat er diesen Matchplan so ein bisschen verlassen, ohne wirklich danach eine Struktur zu haben.
Ja.
Und es war für Nadal eigentlich ein lockeres Durchgaloppieren durch die ersten zwei Sätze.
Die gingen dann auch 6-3, 6-2 an den Spanier.
Ja, 6-3, 6-2. Ich habe das Ergebnis gar nicht erstehen, aber die waren beide deutlich.
Ja.
Ganz anders wie gestern Djokovic, der die ganze Zeit kämpfen musste. Das war
ja
komplett, es war ein ganz
gegen
mildes,
ja,
merkwürdiges Spiel.
Ja.
Nee, aber Nadal ist da locker durchgaloppiert. Und der einzige Unterschied dann im dritten Satz war, dass Tsitsipas sich bei seinen Aufschlagspielen zusammengerissen hat. Mehr zusammengerissen hat, wieder ein bisschen konsequenter gespielt hat. Nadal hat keinen Break geschafft.
Ja.
Aber Tsitsipas war Lichtjahre wirklich entfernt von dem Break, Lichtjahre. Und man ist in Tiebreak gegangen und es sah nicht so aus, als ob es irgendeine Hoffnung gäbe für den Griechen.
Also auch im Tiebreak Nadal dann besser, oder was?
Also nein, vor dem Tiebreak
ja,
war so die Stimmung, okay, er hat es jetzt irgendwie in Tiebreak geschafft, weil er seriös mal gespielt hat.
Ja.
Aber weil er so Lichtjahre entfernt war von dem Break, hatte ich ehrlich gesagt keine Hoffnung, dass mein Favorit da jetzt groß was reißt. Und
ja,
ich war im Kopf, war ich jetzt schon bei dieser Aufnahme, und habe so überlegt, ja, ist ein bisschen schade, letzte Woche habe ich so das große Lob.
Wie kannst du es jetzt gut verkaufen?
Wie kann ich das gut verkaufen? Habe ich gedacht, okay, so ein richtig schnelles Match, da haben wir auch viel weniger zu reden. Also ich war schon besorgt.
Ja.
Und jetzt im Tiebreak, sage ich dir, ist ja wirklich ein merkwürdiger Tiebreak hier. Das habe ich mir von dieser Statistik, glaube ich, habe ich auf Eurosport jetzt gerade aufgeschnappt. Also vor diesem Match heute hat Nadal 33 Sätze bei Grand Slams in Folge gewonnen.
Ja, ich wollte schon sagen, der ist ja durch dieses Turnier allgemein durchmarschiert mal wieder, ohne einzigen Satzverlust. 33 in Folge.
Also mit davor, mit French Open, 33 in Folge, er ist ja wirklich durchgefegt.
11 Spiele anders, praktisch, ja.
Anders als Tsitsipas, der ja, gut, er war ja ausgerucht, da Berrettini aufgegeben hatte.
Ja.
Und er hat ja gegen, er musste ja kämpfen, 5 Sätze gegen, wie heißt der Australier mit dem griechischen Namen? Gegen Kokkinakis. Jetzt hoffe ich, dass ich den Namen nicht durcheinander gebracht habe. Der hatte ja schon, also er war zwar ausgeruht, aber er hatte ja durchaus schon seine heftigeren Einsätze in diesem Turnier.
Ja.
Und dieser Tiebreak, ohne Grund, aber sowas habe ich von Nadal ewig nicht mehr gesehen. Er hat diesen Tiebreak wirklich abgeschenkt. Also mit einem Schmetterball, den er völlig wild aus der Luft nimmt, anstatt den nochmal aufkommen zu lassen, mit dem Rahmen irgendwo ins Aus jagt, mit einem Überkopfball von der Grundlinie, mit einem Vorhand überhasteten Angriffsball. Also da war Nadal. So ganz einfache Fehler und Nadal war komplett von der Rolle. Wirklich dieser Tiebreak, er hat ihn weggeschickt. Und auf einmal hatte Tsitsipas den Satz, ohne eigentlich zu wissen, wie er das geschafft hat.
Ja. Und das war dann der Game Changer, oder?
Es war der Game Changer. Also, und danach ging es dann los mit der Phase, die du ganz am Ende gesehen hast.
Ja. Also, ich wollte schon sagen, so die zwei Spiele, die ich jetzt gesehen habe, da waren auch so teilweise von Nadal so leichte Fehler mit dabei. So ein Volley, glaube ich, das letzte Spiel, das Entscheidende, der halt ins Netz haut, wo ich mir auch dachte, nee, das ist nicht so typisch. Und so war es dann schon klar, wieso Tsitsipas das gewinnen konnte.
Ja, aber es waren wirklich nur diese beiden Phasen. Der Tiebreak im ersten Satz, nicht im ersten Satz, im dritten Satz.
Ja.
Und zum Ende hin, wo er ihm ein bisschen so zwei, drei Punkte wieder gegeben hat. Die letzten beiden Sätze, es war ein unfassbares Tennis. Also Tsitsipas auf einmal hat halt wieder an sich geglaubt und auf einmal, das sind jetzt irgendwie diese klassischen Floskeln, aber auf einmal hat man einfach gespürt, dass er an sich glaubt und hat ein offensives Tennis ausgepackt, dass Nadal war teilweise einfach wirklich ratlos.
Ja.
Und hat dann auch, und das kennt man ja auch nicht von ihm her, ich meine, er ist ja in seinem Auftreten enorm souverän. Anders auch wie Djokovic, also der ja gegen Zverev so voll merkwürdige Szenen hatte. Mhm. Und dann, aber irgendwie hat er doch angefangen zu hadern. Und mit eben dann am Ende diesen ein, zwei Geschenken und dem Sieg für Tsitsipas. Aber keine Ahnung, mich lässt jetzt, also ich bin noch voll geflasht von dem Match, von Tsitsipas Leistung.
Ja, ich merk's, du kommst gar nicht mehr zur Ruhe.
Nein, er hatte ein Match drin, ein Spiel hatte er drin. Da stand es, Moment, ich hab's mir aufgeschrieben. Genau. Das war ja das Spannende. Nadal hat in den letzten beiden Sätzen hat immer vorgelegt beim Aufschlag.
Ja.
Tsitsipas war zwar am Drücker, aber da Nadal immer vorlegt, natürlich der Druck ein bisschen mehr bei Tsitsipas.
Da kein Break zu kassieren.
Eben. Und er hat es trotzdem dermaßen seriös durchgespielt und dann bei 2-3 im fünften Satz, 2-3 für Nadal,
ja,
haut Tsitsipas ein Aufschlagspiel raus mit, also vier Asse, 54 Sekunden.
Okay.
Spielt Rückhand Longlines, hat das Match mit dem Rückhand Longline beendet. Den Punkt hast du wieder gesehen.
Ja,
also das war ja zum Ende ein paar Ballwechsel so nicht von dieser Welt, so ein bisschen so an Djokovic Nadal erinnert.
Absolut.
Aus der Open Phase.
Das war krass und beide haben halt geschwitzt. Da hat man gesehen, wie intensiv dieses Spiel war. Gut, die sind beide auch Spieler, die schnell ins Schwitzen kommen. Aber trotzdem, man hat gesehen, wie intensiv das ist. Und ich meine, das waren am Ende 4 Stunden, 5 Minuten oder sowas, glaube ich. die sind dann noch hin und her gesprungen und ich dachte mir bei ein paar Bällen, nee, keine Chance, dass der Tsitsipas oder dass der Nadal noch rankommen. Nadal auch noch mit der Rückenverletzung und sowas. Ich meine, nach 4 Stunden, klar, hat man in dem Turnier bis jetzt noch nicht viel gemerkt von dieser Verletzung und Nadal hat es, glaube ich, ganz gut gehandelt so. Aber nach 4 Stunden, nach so einem intensiven Match, musst du doch da was spüren. Aber die sind in die Bälle da rein noch gekommen und also ich fand's echt krass, diese 2 letzten Spiele zu sehen.
Ja, nur die Empfehlung, gerne dann auch mal eine Wiederholung anschauen nach der Aufnahme, dass du das ganze Spiel gönnst, wenn du die Zeit hast.
Ja, die Klausur ist weg. Ich hab jetzt die Zeit. 4 Stunden sollten drin sein.
Was mich nur ein bisschen weniger, diese unfassbare Leistung von Tsitsipas und diese Leistungssteigerung auch in dem Match, die beschäftigt mich. Ja. Aber auch das von Nadal, wie gesagt, weil das kennt man von ihm eigentlich in letzter Zeit nicht mehr. Klar, mal ein geschenkter Punkt in engen, wichtigen Spielen, das kennt man von jedem Spieler, da hat man Ziele im Kopf. Aber diese Phasen wirklich, diese ganzen Phasen in denen, also dieser Tiebreak und dann so diese letzten 2 Spiele, das sind ja schon mehrere Minuten.
Ja.
Und das beschäftigt mich irgendwie, was es damit auf sich hatte. Da, abgesehen davon, so enorm souverän durch die letzten Monate gegangen ist. Also
ja, voll. Vielleicht, also keine Ahnung, ist von außen ja auch immer schwer zu sagen. Aber gerade wenn du so kontrolliert immer die ganzen Spiele durchgehst und halt gar keinen Satzverlust hast, wird es ihn halt wahrscheinlich auch ziemlich genervt haben, dass er dann diesen Satz verloren hat. Und vielleicht war er gar nicht so in dem, wenn du jetzt auch sagst, es war nicht so, dass der dritte Satz so klar in Tsitsipas ging oder sowas, sondern vielleicht war der dann auch so nach dem dritten Satz nicht, ja gut, das könnte jetzt noch eng werden, sondern eher so in dem Gedanken, ja fuck, jetzt habe ich nicht mit dem wieder clean 3-0 gewonnen, sondern jetzt habe ich einen Satz hergegeben. Und vielleicht hat ihn das so ein bisschen die Konzentration dann weggenommen, könnte ich mir vorstellen.
Und vielleicht doch wirklich, was mir jetzt gekommen ist, während du geredet hast, geht ja in die ähnliche Richtung, dass er diese engen Fights eigentlich schon länger nicht mehr, dass er die länger nicht mehr hatte, länger nicht gewohnt ist. Also
auch das, ja,
voll. Da eben so glatt durchmarschiert ist, auch bei den French Open, er hat schon länger nicht mehr so einen 5-Satz-Schlagabtausch mit Djokovic.
Ja, er war länger nicht mehr in Gefahr, das stimmt auch, ja.
Ja, und der Grieche hat es dann eben genutzt.
Ja.
Und da sieht man, nur, also da sieht man, wie groß die Rolle im Tennis ist, einfach Psyche. Voll. Er hat von seinem Spiel nicht viel verändert vom Matchplan. Er hat dann einfach wieder das durchgezogen, was er sich am Anfang
vorgenommen hat.
Ja. Mit dem einen Unterschied, dass es halt wirklich durchgezogen hat.
Ja. Und das ist dann so ein Turning Point gewesen. Und das hat er dann ausgenutzt. Ja, was glaubst du dann aber? Jetzt waren das fünf Satz-Match. Jetzt geht's im Halbfinale gegen Medvedev. Der hat wieder relativ schnell in 3 Sätzen gegen den Landsmann Rublev gewonnen.
Ja.
Das sah nicht so aus, als würde Tsitsipas ein bisschen brauchen, bis er sich von dem Match erholt, so körperlich. Jetzt geht's in 2 Tagen weiter. Glaubst du, der kann nochmal sowas abliefern? Reicht vielleicht eine bisschen weniger an Leistung oder ist jetzt Schluss? Du hast letzte Woche schon so gute Prognosen abgegeben, jetzt möchte ich gleich weitere Prognosen von dir.
Ja, das ist jetzt die große Frage. Ich meine, das sind jetzt die beiden Sachen, die gegeneinander spielen, oder? Power, ich glaube, Medvedev wird ausgeruhter sein.
Ja.
Und kann Tsitsipas den Drive mitnehmen? Was ist jetzt stärker? Bleibt er in diesem Modus? Weil, also, er hat wahrscheinlich, es war das beste Tennis, jetzt zitiere ich Becker auch von eurem Sport, das Beste, was ich jemals von Tsitsipas gesehen habe, wirklich.
Ja.
Ich meine, es bestätigt ihn ja auch. Die Frage ist, was ist jetzt stärker? Dieser Push, den er dadurch kriegt, oder dann doch die Pause, der Körper, den er spürt, ja, und auf der anderen Seite einen Spieler, der seit Monaten unfassbar konstant spielt.
Ja.
Aber ich lege mich fest trotzdem jetzt.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich brauche dich festgelegt hier.
Ich meine, ich habe es ja letzte Woche schon gecallt. Ich finde das jetzt fast, Medvedev, tue ich da fast ein bisschen Unrecht, wenn ich mich da so sehr auf Tsitsipas nur auf dem seine Leistung beschränke. Aber ich sage, wenn Tsitsipas anknüpfen kann, er macht's.
Ja.
Dann hat Medvedev keine Chance.
Ja. Und ich meine, dann hat er auch allgemein gute Chancen, das ganze Ding dann zu gewinnen, wie du ja letzte Woche vorher gesagt hast. Weil wenn man sich das andere Feld anschaut, dann haben wir noch Karatsev, den Qualifikanten, und Djokovic, der, ja, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, gegen Zverev gewonnen haben, aber auch nicht
auf so souverän. Auf eine merkwürdige Art und Weise.
Auf eine merkwürdige Art und Weise. Und andere Spieler, zum Beispiel Tsitsipas, hätten es wahrscheinlich anders genutzt, wie es jetzt Zverev machen konnte. Deswegen hat er wahrscheinlich auch so im Hintergrund, das ist, oder im Hinterkopf, dass es wirklich die Chance gibt, jetzt die Australian Open da zu gewinnen. Und das ist für mich, ich denke schon, ein Spieler, der so diesen Push da mitnehmen kann. Und da hilft dieses Spiel halt, das sind die 4 Stunden, da kriegt er jetzt Physiotherapeuten und Therapeutinnen, die ihn da bearbeiten und so. Der wird da, also ich glaube auch, dass der gute Chancen hat dann am Ende. Ich springe jetzt auf den Zug, damit ich vielleicht auch noch eine richtige Vorhersage habe, weil meine Vorhersagen waren ja jetzt nicht ganz so top.
Ja. Also,
wir können ja gleich rübergehen.
Gehen wir in die Analyse. Keine Ahnung, du hattest vielleicht auch im Kopf nicht ganz frei mit Lernen und etc. Da will ich jetzt gar nicht zu viel Asche auf dein Haupt streuen.
Danke.
Vielleicht Team müssen wir nicht viel sagen, oder? Komische Geschichte auch.
Ganz komische Geschichte. Der ist in der 4. Runde dann rausgeflogen. Gegen Dimitrov, genau, in 3 Sätzen. Der letzte Satz in 22, 21 Minuten, glaube ich, oder so. Aber der hatte irgendwelche körperlichen Probleme. Das hat Dimitrov nach dem Spiel auch gesagt, dass er das gemerkt hat. Von Team weiß man zwar nicht, was er genau hatte, aber wahrscheinlich irgendwie Rücken oder so. Es sah ganz komisch aus. Deswegen kann man, glaube ich, relativ schnell abhaken. War nicht körperlich auf der Ebene, auf der er sein muss. Und deswegen dann schon im Achtelfinale in der 4. Runde dann das Ende.
Schade, dass, ja, ausgerechnet jetzt hast du auf Team getippt und dann fällt er da aus.
Ja, und normalerweise ja kein Spieler, der jetzt so oft verletzt ist oder so oder irgendwie ja Probleme hat, die sich durchziehen, sondern eigentlich ein echt fitter Spieler. Aber deswegen leider mein Tipp da in der Richtung nicht gut. Dafür ist dein Tipp bei den Frauen wieder gut gewesen, um wieder, wir machen hier hoch und runter.
Vorzuspulen, ja. Serena Williams.
Ja.
Heute Nacht gegen Naomi Osaka. Das wird ein interessantes Match. Ich habe es ja gesagt, ich dieses Mal ist wieder Williams dran. Die letzten 4 Finals, Grand Slam Finals, hat sie ja verloren. Mhm. Ich finde, das was eigentlich was man am deutlichsten sieht oder für mich das Auffälligste, es ist, sie hat ihre Art zu verteidigen oder ihr Defensivspiel hat sich im Vergleich zu den letzten 2-3 Jahren irgendwie nochmal auf ein neues Level gehoben. Also ja. Ich weiß jetzt nicht, ob der Satz richtig wäre, wenn es um die Defensive geht, die beste Williams jemals. Okay. Weil damit täte man vielleicht der noch ein bisschen jüngeren Williams etwas Unrecht. Aber im Vergleich zu den letzten 1-2 Jahren, was sie da in den letzten beiden Matches abgeliefert hat, also Simona Halep und Arina Sabalenka, die haben sich ja die Seele aus dem Leib, jetzt sag ich es mal martialisch, die haben sich die Seele aus dem Leib geprügelt. Die ja. haben ich habe beide Matches nicht ganz gesehen, aber große Teile.
Ja.
Die haben wirklich beide überragendes Tennis gespielt und auch relativ konstant. Aber
trotzdem eigentlich relativ klar dann. Also
und trotzdem,
Halep war in 2 Sätzen.
Halep war in 2 und Sabalenka hatte den 1. Satz gewonnen, wobei die letzten beiden Sätze dann auch klar waren.
Ja.
Und ja, beide waren gut in Form, haben wirklich offensiv gespielt, aggressiv, nah an die Linien und haben selber, glaube ich, mit eines ihrer besten Spiele gezeigt oder nahe dran ihr bestes Tennis und haben eben das Beste eben aus Serena Williams rausgeholt, weil wie die teilweise aus vollem Lauf die Geschwindigkeit ummützt und auskontert. Ich weiß es nicht, also das so in dieser Form hat man das von ihr, man weiß, dass sie es kann, aber so komplett durchgezogen über 2 Matches, hat man in den letzten ein, zwei Jahren von ihr nicht gesehen. Also da ist sie, irgendwie hat sie dann einen Schritt gemacht nochmal.
Ja.
Mit ihrem, doch jetzt, Moment, 39.
Jahre, ja.
Oder sind wir, ja, 39 Jahre.
Ich bin relativ sicher, dass es 39 sind, ja.
Und das Spannende ist ja, es ist ja nicht nur das, es ist ja keine Defensivspielerin, sondern eigentlich ist das Spiel ja selbst auf Dominanz ausgelegt.
Ja.
Und jetzt kommt Naomi Osaka, die natürlich selber versuchen wird, die Initiative zu ergreifen. Die, ja, die einzige Spielerin, die wahrscheinlich vom Grundspeed komplett ebenbürtig ist oder vielleicht noch stärker und mithalten kann mit Williams.
Ja.
Aber ich sag dir, Benny, ich habe ein Gefühl, ich glaube, es wird trotzdem klar. Es wird trotzdem eine deutliche Geschichte. Ich sage, es wird deutlich für Williams.
Okay, ja, ich würde jetzt so, ich würde nicht sagen, dass es so deutlich wird, weil Osaka auch extrem gut drauf ist, finde ich, in dem Turnier jetzt wieder. Und die wurde ja im Vorfeld schon als klare Mitfavoritin wieder gehandelt. Deswegen, ich finde wirklich ein gutes Turnier bis jetzt. Deswegen fände ich es komisch, wenn es ganz klar werden würde, wenn es ein Zwei-Satz-Ding werden würde. Oder wenn es ein Zwei-Satz-Ding wird, dann auf jeden Fall spannende oder ja. Ja, bisschen, also keine klaren Sätze, aber ja.
Die Statistiken sprechen tatsächlich auch ein bisschen gegen meine, dass ich sage, es wird klar. Also sprechen eigentlich eher für Osaka.
Ja.
Also wenn man sich so zwei kleine Sachen rausgreift. Einmal, okay, vielleicht erst das hat weniger mit dem Match jetzt zu tun, aber weil wir bei Osaka sind, es ist sehr kurios. Immer wenn Osaka im Viertelfinale stand von einem Grand Slam, hat sie es danach gewonnen. Sie hat das Dragon Slam Titel.
Ja.
Immer wenn sie im Viertelfinale stand, hat sie es gewonnen.
Also entweder alles oder gar nichts.
Ja, also und das finde ich, das auf der einen Seite war sie erst dreimal in einem Grand Slam Viertelfinale,
ja,
was man so, finde ich, überhaupt nicht präsent hat.
Nee.
Auf der anderen Seite, immer wenn sie da ist, hat sie auch gewonnen. Und das ist irgendwie, das ist einfach ein wilder, also nicht statt, eher ein wilder Fun Fact.
Ja.
Aber Osaka führt auch im direkten Vergleich gegen Williams. Also 2-1.
Ja.
Natürlich können wir uns erinnern, damals der US Open-Sieg, erster Grand Slam-Erfolg.
Ja.
Und in dem Jahr hat sie nochmal gegen Williams gewonnen. Und dann sind sie 2019 nur noch einmal aufeinander getroffen. Da dann Williams in Toronto.
Okay.
Aber lass mich nochmal ein bisschen. Warum ich mir trotzdem sicher bin, weil, sag ich mal, selbst wenn Osaka die Vorherrschaft, sag ich mal, um die Dominanz gewinnt und sie die Spielerin ist, die ein bisschen mehr diktiert,
ja,
das, was Williams da abgeliefert hat gegen Sabalenka und Halep, wie sie die Bälle antizipiert und ummützt,
ja,
wenn sie das wieder so auf den Platz bringt, dann sage ich, dann ist sie nicht zu schlagen. Dann ist sie unschlagbar.
Kannst du dir vorstellen, dass Williams da sich ein bisschen oder ihren Spielstil ein bisschen ändert und vielleicht sogar darauf setzt, dass Osaka mehr das Spiel macht und sie verteidigt?
Das ist, ja, auf jeden Fall ist sie jetzt schon so in diesem Modus drin, so durch ihre letzten beiden Spiele, dass sie vielleicht gar nicht so das große Problem hätte, wenn es so kommt.
Ja. Ob sie es dann
auf der anderen Seite
ist wieder die andere Frage.
Auf der anderen Seite weiß sie natürlich, Osaka hat ihre Stärken in der Offensive.
Ja.
Klar, andersrum ist sie auch eine gute Tennisspielerin. Aber ich denke, es wäre verschenkt, wenn sie nicht versuchen würde, selbst die aggressive Spielerin zu sein.
Ja.
Also, aber für mich hab's, keine Ahnung. Und Osaka hat, Williams hatte jetzt gut, die Ergebnisse waren klar, aber sie hatte ihre beiden wirklich hochkarätigen Top, Halep und Sabalenka Top-10-Spielerinnen, wo sie schon voll in diesem Tight-Modus ist.
Ja.
Okay, Osaka hat sie gerade noch rumgewirkt gegen Muguruza in 3.
Ja.
Und dann das letzte Spiel war in 2 gegen Su Weisei. Also relativ deutlich.
Ja.
Osaka ist noch nicht ganz so in diesem unfassbar engen Schlagabtausch. Also ich glaube einfach, Williams nimmt diesen Drive mit und Osaka ist noch nicht ganz auf dem Level.
Okay, ja, wenn du das sagst, dann muss es ja fast so sein.
Naja. Nicht übertreiben.
Ja, nein. Ich glaube, das ist ein Tisch.
Ja, so viel zu unserer Favoritin Nummer 3.
Ja, alles richtig gemacht mit ihr. Das war bei mir nicht ganz der Fall mit meiner Damenfavoritin. Ashley Barty habe ich ja gesagt, dass sie das jetzt in ihrem eigenen Land mal holt, nachdem sie ja dreimal in Folge im Viertelfinale war in den Australian Open jetzt in den letzten Jahren. Und ja, ganz souverän gespielt hat. Ging es gegen Muchova. Und ja, ich habe es sogar angeschaut. Das war vergangene Nacht. Ich habe es nicht live angeschaut, sondern in der Früh re-live. Aber
vor der Klausur, um runterzukommen nochmal.
Ja, lernen hätte eh nichts mehr gebracht. Deswegen dachte ich mir, ich mache was Sinnvolles und schaue noch ein Spiel an. Und ja, ich habe schon lange nicht mehr so ein verrücktes Spiel gesehen, muss ich sagen. Also das zeigt auch, wenn du auf den Spielstand schaust, der es am Ende war, es war ein 6-1, 3-6, 2-6. Also der erste Satz, ein ganz klares Ding und hat sofort mit dem Break angefangen. Und also man hat Ashley Barty da gesehen, wie sie das ganze Turnier schon gespielt hat, komplett seriös, komplett dominant. Und also die Kommentatoren bei Eurosport hatten auch einfach nur Mitleid mit Muchova, weil, also zum einen Barty extrem dominant eben war und es bei den Aufschlägen gut variiert hat und einfach, ja, ihr Spiel so gespielt hat, wie sie es immer spielt. Und auf der anderen Seite Muchova ganz klar Probleme hatte. Zieht sich auch ein bisschen durch das Turnier, dass viele SpielerInnen irgendwelche körperlichen Probleme haben. Bei ihr war es, nach dem Match hat sie es dann auch gesagt, Schwindel, sie hat sich irgendwie vom Blutdruck nicht gut gefühlt. Und deswegen, die war wirklich im ersten Satz komplett neben sich. Und so hat dann auch der zweite Satz angefangen. Es stand dann ganz schnell 2-0 für Barty. Mhm. Und dann ist wirklich verrückt, was nach dem 2-0 passiert ist, weil es sah wirklich, Muchova war emotional schon am Ende. Man hat so ein bisschen, es ist ein bisschen ihre Art, aber man hat so teilweise Tränen in ihren Augen gesehen und sowas. Die war komplett fertig, dass sie jetzt da rausfliegt, obwohl sie ein gutes Turnier spielt. Und dann hat sie ein Medical Timeout genommen, kamen dann zwei Physiotherapeuten, glaube ich, und haben sich, nee, sie ist sogar rausgegangen für 5 Minuten oder ein bisschen mehr sogar, glaube ich. Und währenddessen hat Barty, ist ganz nervös rumgelaufen und sowas, und die war halt in ihrem Rhythmus und der wurde dadurch komplett rausgenommen. Und danach war das Spiel ein komplett anderes. Also diese Medical Timeout hat anscheinend sehr viel gebracht und es war dann nicht so, dass Muchova dann das Spiel komplett dominiert hat, aber Barty war einfach nicht mehr in dem Rhythmus drin, in dem sie davor war, sondern sie hat fast keine ersten Aufschläge mehr ins Feld gebracht und hat sich wenig bewegt und so und hat dann halt so ihre Breaks nicht immer gewonnen und deswegen ging es dann plötzlich in Richtung Muchova und die hat es dann am Ende relativ souverän mit 6-2 dann den dritten Satz gewonnen.
Aber interessant, also, dass sich eine Ashley Barty, ich meine, ist jetzt auch schon eine erfahrene Spielerin und in so einer guten Form, davon so rausbringen lässt.
Ich habe es auch echt nicht verstanden. Also sie ist auch nicht so emotional oder so, dass sowas sie rausnimmt oder so, sondern sie wirkt ja immer extrem cool und extrem, extrem abgebrüht und so, als hätte sie das alles im Griff. Und so hat sie auch während des Timeouts gewirkt. Also es hat nicht so gewirkt, als würde sie das durcheinander bringen oder so, sondern sie ist dann eben ein bisschen rumgelaufen auf dem Feld und sowas, auch mal in der Sonne, damit sie weiterhin gewöhnt ist daran, dass sie gerade bei, wie viel waren es, 25 Grad oder so in Australien spielt. Aber deswegen, ich hätte nicht gedacht, dass es so große Auswirkungen hat, aber hatte es dann voll. Sie war wirklich nicht mehr die gleiche Spielerin und hat sich davon voll rausnehmen lassen. Und deswegen wird es doch nichts mit dem Titel im eigenen Land, sondern Muchova ist relativ überraschend doch noch weiter. Und sie, Muchova, ist sowieso einfach eine Spielerin. Krass, was sie davor schon geleistet hat. Sie war hat gegen Pliskova gewonnen nach einem 0-5 im ersten Satz. Mhm. Dann hat sie noch gedreht und dann 7-5 gewonnen. Oder Mertens war jetzt im Viertelfinale, also auch eine Top-Spielerin. Hat sie auch in 2 gewonnen und dann noch ein 0-4 gedreht. Das heißt,
also Comeback-Spezialistin so ein bisschen.
Ja, genau. Also das spielt, glaube ich, auch in die Rolle, dass andere SpielerInnen wären da wahrscheinlich nach 6-1, 2-0 nicht mehr so zurückgekommen. Aber sie wusste einfach, hey, das habe ich schon zweimal jetzt geschafft in dem Turnier. Und zwar vielleicht noch krasser, als es jetzt da der Fall war. Hat ihr nochmal in die Karten gespielt.
Und ich meine, jetzt spielt sie ja mit Brady, mit der US-Amerikanerin.
Genau.
Gegen eine Gegnerin, wo sie ja diesmal eigentlich gar nicht so automatisch in der Außenseiterrolle ist.
Nee, oder? eigentlich relativ, ich würde sagen, ebenbürtig. Beide so ein bisschen überraschend jetzt im Halbfinale.
Beide, glaube ich, ziemlich nah beieinander im Ranking. Irgendwie 24, 26. Ich habe es nicht
aus. Brady, ich habe es gerade hier dran stehen. Brady ist 22 gesetzt und Muchova 25. Also drei auseinander. Für beide das erste Mal im Halbfinale eines Grand Slams. Also jetzt hat sie halt wirklich plötzlich die Chance, ja auch noch ins Finale zu ziehen, obwohl sie eigentlich dachte, dass sie im Viertelfinale raus ist, relativ klar. Also hat sich komplett gewendet, das Blatt. Ganz interessante Geschichte.
Ja, und dieser Trend bei den Damen, den wir jetzt schon Jahre haben, im Vergleich zum Männertennis, dass sich dass Spielerinnen es ganz weit schafft bei den Grand Slams, die nicht in vorderster Front stehen, der setzt sich fort.
Ja, wir haben es ja letzte Woche schon gesagt, genau. Es gibt nicht so dieses typische, die vier sind eh wieder im Halbfinale und das war's dann, sondern es sind halt wieder, klar, Osaka Williams ist schon relativ, ja, kennt man, beziehungsweise Osaka ja eigentlich auch nicht, wie du vorhin gesagt hast, dass sie jetzt doch nicht so oft im Viertelfinale war, aber Muchova Brady ist schon sehr überraschend. Also, egal, wer dann bei Williams Osaka weiterkommt, wird ein sehr interessantes Finale mit auf jeden Fall einer Außenseiterin.
Ja, definitiv. Nee, und das finde ich macht's. Das Damen-Tennis ist einfach schwieriger ausrechenbar.
Ja.
Also macht's wirklich schön zu verfolgen. Auch wenn wir bei den Herren ja auch eine große Überraschung haben. Im Halbfinale.
Im Halbfinale, ja. Sehr, sehr verrückte Geschichte.
Warst du schon fertig mit, oder wolltest du noch was anmerken, oder habe ich dir jetzt zu schnell von Muchova
weggelandet? Nee, ich war fertig. Ich habe meine Enttäuschung noch nicht ganz überwunden, dass ich keine richtige Vorhersage machen konnte und dass meine Favoritin nicht ins Halbfinale vorrücken konnte. Aber das mache ich dann, ich versuche meine Enttäuschung nach dem Podcast dann nochmal ein bisschen
zu verarbeiten.
Ja, deswegen mach du gern weiter.
Ja, wollen wir, wo es bei Überraschungen, wo wir gerade Überraschungen waren, noch Auflösung von letzter Woche,
die Statistik, ja.
Unsere Statistik.
Hast du dich ein bisschen damit beschäftigt und konntest noch neue Trends herausfinden?
Ja, vielleicht nochmal kurz als Wrap-up, falls jemand letzte Folge verpasst hat, der Sportgondel. Wir haben uns ja letzte Woche noch ein bisschen mit der Thematik harte Isolation, Quarantäne für einige SpielerInnen vor dem Turnier beschäftigt. 72 Spieler mussten eben nach der Anreise wirklich 2 Wochen komplett in Quarantäne. 2 Wochen ohne Training, nur auf dem Hotelzimmer. Und wir haben ja letzte Woche schon bei unserer selbst zusammengewürfelten Statistiken, errechneten Statistiken rausgesehen, dass es macht eigentlich gar nicht so einen großen Unterschied vom Gesamtstand und ziemlich öfter, oder was heißt ziemlich öfter, es gibt sogar mehr Überraschungen von Spielern, die in Quarantäne waren, gegen Spieler, die nicht in Quarantäne waren, als andersrum. Also ja. Öfter hat der schlechter positionierte Spieler einen Quarantänespieler gewonnen.
Ja.
Und jetzt haben wir die Verkündigung hier des Endstandes. Der Matches mit Quarantänebeteiligung. 33-25 für das Team der Spieler, die nicht in harter Isolation waren. Also klar, ein knapper Sieg.
Ja.
Aber die andere Statistik eben, Überraschungen, also gewinnt ein Spieler gegen einen besser positionierten Spieler, das ist den Quarantänespielern öfter gelungen. 16 Mal und nur 10 Mal dem Team, das nicht in Isolation musste.
Das heißt, grundsätzlich hat sich der Trend fortgesetzt von letzter Woche. Die Statistiken sind relativ konstant einfach gestiegen, aber eigentlich gleich geblieben.
Der Trend hat sich fortgesetzt und jetzt als Fazit, dieses ganze, die ganzen Umstände im Vorhinein, schwierig für die Spieler, klar, aber es hat jetzt keinen großen messbaren Ausschlag gegeben im Ausgang der Matches.
Ja.
Klar, jeder Einzelfall ist anders, aber man kann auf jeden Fall als Fazit ziehen, es war nicht so, dass das Turnier in den ersten Runden zu einer Farce verkommen ist.
Ja.
Also als Beruhigung jetzt ganz zum Ende hin, guten Gewissens kann man sagen, diese Australian Open waren Fair.
Viel Aufregung um nichts.
Viel Aufregung um ein bisschen weniger als gedacht.
Ja, so ist mir ausgedrückt. Ja. Aber, weil jetzt sind wir gerade beim Thema Überraschungen und wir haben ja schon Karacev vorhin kurz angesprochen. Ich fände es interessant, noch ein bisschen über ihn zu reden. Ich glaube, du hast ein bisschen was vorbereitet. Es ist gar nicht so einfach, was über den Herrn rauszufinden.
Nein, er hatte sogar, glaube ich, bis zum Viertelfinale nicht mal oder bis zum Achtelfinale nicht mal ein Bild auf der ATP-Seite.
Ja.
Also nicht mal ein Profilbild sozusagen.
Hat er jetzt mittlerweile eins bekommen?
Inzwischen hat er eins. Was für eine Geschichte. Den hatte, glaube ich, niemand auf dem Zettel. Nummer 114 der Welt, noch nie besser wie Nummer 111.
Ja.
Und ist jetzt der erste Spieler, der bei seinem Debüt bei einem Grand Slam, also trotz seiner 27 Jahre, das erste Mal, dass er im Hauptfeld eines Grand Slams ist und der erste Spieler, der gleich ins Halbfinale vorstößt. Und vor ihm gab es nur 4 Qualifikanten, die das auch geschafft haben bei einem Grand Slam. Mhm. Unter anderem John McEnroe. Aber
okay. Ja,
das sind einfach schon so ein paar Facts, um es neudeutsch auszudrücken. die zeigen, was das für eine besondere Geschichte ist.
Ja.
Okay, dritter Fakt, hau ich noch schnell hinterher. Er hat jetzt bei diesem Turnier schon mehr Preisgeld abgeräumt wie in seiner gesamten Karriere davor insgesamt.
Das find ich am verrücktesten. Und ich meine, der ist 27 Jahre alt. Also selbst da, wenn du jetzt nicht konstant auf hohem Niveau spielst oder so, dann hast du trotzdem genug Matches eigentlich. Die Statistik habe ich tatsächlich auch gelesen. Und ich glaube, das waren, wenn ich mich jetzt nicht täusche, davor 477 Spiele, die er gespielt hat, in denen er aber weniger Geld verdient hat als in diesen 5 Spielen jetzt bei den Australian Open. Und also 27 Jahre alt und plötzlich kommt er dahin und also die Taschen sind voll danach.
Es ist natürlich ein großes Fass, was es aufmacht, so, aber dieses Problem des Tennissports, dass sich das Geld eben so ein bisschen auf die großen Events und auf die Spieler, die weit kommen, konzentriert. Ja. Dass es so ist, ist logisch, aber dass da wirklich schon eine große Disbalance ist. Aber ich meine, gut, das soll jetzt nicht, darüber müssen wir jetzt nicht groß reden, ist jetzt nicht Thema, aber es ist ein ganz gutes Beispiel. So, jetzt bist du noch da, Benni. Du warst gerade eingefroren bei mir auf dem Bild. Ich fürchte nicht. Jetzt höre ich dich wieder. Es ruckelt so ein bisschen. Naja.
Moment.
Ja, jetzt, Benni?
Ja, ich stelle kurz im LAN um.
Okay.
Okay, jetzt müsste ich wieder da sein.
Ja, bist doch wieder da. Was kurz ein bisschen. Okay. Nee, schön. Hast du vielleicht dein Internet zerlegt bei dieser spannenden Geschichte?
Voll komisch. Eigentlich habe ich mittlerweile Top-Internet. Normalerweise dürfte da gar nichts passieren. Das ist seltsam.
Nee. Aber um bei Karacev zu bleiben, weißt du, an wen er mich erinnert vom Spielstil?
Lass mich überlegen, ob mir jemand einfällt. Nee, sag mal.
Okay, also ich gebe dir einen Tipp und dann mal schauen, ob du drauf kommst. Ist auf jeden Fall, erinnert mich an einen Spieler, der sehr viel größer ist wie er.
Mhm.
Und der seine Karriere beendet hat inzwischen und für ein südamerikanisches Land gespielt hat. Ah, du überlegst.
Ja.
Er hat gegen einen Landsmann dieses Spielers hat er schon gewonnen bei diesem Turnier.
Boah, das ist.
Okay. Ist jetzt vielleicht auch ein bisschen fies, hier so von mir unvorbereitet die Frage zu stellen.
Ja, ich bin gerade bei den Draws, gegen wen er überhaupt alles schon gespielt hat. Was war denn da?
Diego Schwarzmann hatte besiegt. In 3 Sätzen sehr glatt. Dieses Spiel habe ich gemeint.
Argentinier.
Richtig.
Aber nee, ich komme jetzt, ich glaube, du
hast mir... Martin Del Potro?
Ja, schon. Ich wollte gerade noch Del Potro sagen, aber ich war mir gerade gar nicht sicher, ob er überhaupt die Karriere schon beendet hat. Ich wollte nicht ins Fettnäpfchen treten.
Doch, weil ich weiß schon. Oder bin ich jetzt voll im Sinn? Wurscht. Auf jeden Fall, warum er mich an Del Potro erinnert.
Ja.
Also klar, er ist nicht so ein Riesenturm. Ich glaube, er ist 1,80 und irgendwas.
Ja.
Aber er hat dieses unfassbar, also schnörkellose Spiel. Und wenn er Zeit hat, sich zu seiner Vorhand richtig zu stellen, also wenn er seine Vorhand quasi aus der Komfortzone schlägt, dann kommt da ein Strahl, ein gerader Strahl, der ist fast ohnegleichen ja. auf der Tour. Und also die große Frage ist jetzt natürlich, ich habe natürlich nicht alle seine Matches gesehen, aber mir nochmal sehr viel von seinen letzten angeschaut. Und diese Vorhand, so konstant, wie er die eingesetzt hat und was das für eine Waffe wirklich ist, die große Frage ist, wieso taucht dieser Spieler erst jetzt auf, mit 27 Jahren, so aus dem Nichts? Ja, was hat er davor gemacht? Weil ist ja nicht so, dass er davor diese Vorhand nicht hatte, schätze ich mal.
Ja, und ich habe ja vorhin schon gesagt, 477 Spiele ist nicht so, dass er gar nicht gespielt hat.
Es ist nicht so, als ob da jetzt ein 19-Jähriger kommt, den man davor noch nicht kannte.
Genau,
ja. So ein 27-Jähriger.
Ja, nee, er hat... Also ich glaube, er hatte viel mit Verletzungen zu kämpfen, allgemein auch mit seinen Trainern und so nicht so viel, oder also ich habe nur gelesen, dass er extrem viel rumgereist ist als Spieler, der war eine Zeit lang, 2 Jahre lang glaube ich in Deutschland, in Halle, der war eine Zeit lang in Barcelona, in Belarus, also ich glaube, der hatte nie so irgendwie, der konnte sich nie so richtig festsetzen und hat dann relativ oft mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen Gründe dafür sind, aber das erklärt trotzdem für mich nicht, dass es plötzlich, also es ist ein komplett anderes Niveau jetzt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er davor Phasen hatte, wo er nicht so mit seinen Verletzungen zu kämpfen hatte oder wo er mal länger nicht verletzt war. Da hätte normalerweise, wenn du jetzt sagst, dass es so, gerade diese Vorhand so krass ist.
Da ist zumindest schon mal auffälliger geworden
wäre. Ja, ja.
Und er hat Schwarzmann immerhin an 8 gesetzt. In 3 Sätzen wirklich vom Platz gefegt. Und man hat gemerkt, also sein Spiel ist es einfach, wenn er das Spiel diktieren kann mit seiner Vorhand und wirklich sich gut stellen kann und die Zeit hat, und dann hat er auch so eine Übersicht. Wenn er das Spiel zur Vorsicht hat, genügend Zeit, dann hat er so eine gute Übersicht und spielt die Bälle einfach auch genau richtig und so überlegt. Und er hat auch Nervenstärke und Comeback-Qualitäten, wie man gegen Ogier Aliassime gesehen hat. Da war er ja 2-0 hinten.
Hinten und hat es noch gedreht, ja. Ja, also es wirkt wirklich nicht wie ein Spieler, der gerade seinen ersten Grand Slam spielt, sondern jemand, der schon ein paar Grand Slam-Titel gewonnen hat, würde ich jetzt so sagen. Absolut. Extrem, extrem abgebrüht.
Jetzt gegen Djokovic halt.
Genau, ja. Und ich wollte gerade sagen, so Djokovic, wir haben auch vorhin schon darüber geredet, dass er ganz komisch gegen Zverev weitergekommen ist. Und vielleicht hätte Karatsev das mehr ausgenutzt, als das Sascha Zverev gemacht hat.
Die Sache ist, gut, Karatsev hat ja auch gegen Dimitrov gewonnen, Dimitrov aber damit irgendwie ein bisschen Rückenprobleme auch.
Ja.
Der Überraschungseffekt ist jetzt weg. Also Djokovic ist zu sehr Profi, um da jetzt zu sagen, Nummer 114 der Welt, den spiele ich aus dem Stand weg.
Ja.
Den hat er vielleicht gegen Schwarzmann und vielleicht noch ein bisschen gegen Ogier Aliassime, aber das ist jetzt fort.
Ja.
Und er hat mit Djokovic wahrscheinlich den besten verteidigenden Tennisspieler aller Zeiten oder mit. Die Frage ist, welche Qualitäten kann er uns zeigen, wenn er in Bedrängnis gerät? Oder wenn er nicht so die angenehmen Bälle hat, dass er mit seiner Vorhand immer weiter vorrücken kann, weil da wird Djokovic natürlich mehr dagegen halten.
Voll, ja.
Dann ist die Frage, was kann er darüber hinaus uns zeigen?
Ja. Also ich hab tatsächlich ein schlechtes Gefühl. Man muss aber auch sagen, das hat man bei Karatsev schon die 2 Runden davor gesagt. Da hat man auch jedes Mal gesagt, ja, nee, jetzt ist die Reise zu Ende, das war's dann mal.
Es ist ja nicht schon cool genug gewesen, genau.
Ja, genau. Und jetzt ist er halt doch da, wo er jetzt gerade ist. Und vielleicht so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn ich jetzt sag, dass ich nicht glaube, dass Karatsev das gegen Djokovic macht, bisschen die Hoffnung, dass wir ihn dann im Finale sehen.
Weil du wegen deiner chronisch falschen Tipps meinst du.
Ja, ja, weil das würde ich schon extrem gerne sehen. Entweder haben wir dann nämlich ein russisches Duell im Finale gegen Medvedev oder dann dein Pick Tsitsipas, der ja eh interessanter Spieler ist gegen Karatsev. Also ich fänd's sehr cool auf jeden Fall, aber...
Die Frage ist einfach... Kann er Djokovic in Bedrängnis bringen, kriegt er seine Phasen. Und wenn er es schafft, ist Djokovic so irgendwie von der Rolle wie gegen Zverev einfach nicht so stabil psychisch.
Ja.
Oder reißt sich Djokovic gegen die Nummer 114 der Welt mehr zusammen, weil er, sage ich mal, weniger Angst hat, in Anführungszeichen. Weißt du, was ich meine?
Ja, und auch viel, wie es jetzt mit seinem Bein ist. Der hat halt diese Probleme ja mit seinem Oberschenkel gehabt, hinten irgendwas. Und das hat er ja mit in dieses Spiel genommen gegen Zverev. Und es war schon von Anfang an klar, dass er da das nicht cool runterspielt, so, sondern dass er hat schon direkt nach dem Match davor gesagt, ja, ich glaube, da ist was gerissen. Nee, er weiß, dass was gerissen ist. Dann hieß es plötzlich, ja, er glaubt, dass was gerissen ist. Dann war es aber doch nicht so schlimm, aber irgendwie doch. Und da hat er sich schon, ich glaube, jetzt weiß er mehr oder jetzt wird er sich nicht so auf diese Verletzung verkopfen, sondern weiß einfach, er hat gegen Zverev dann relativ klar gewonnen.
Also eine Ausrede kann das nicht sein.
Nee, gar nicht. Und kann sich mehr darauf konzentrieren. Aber ist Karatsev dann, das würde ich noch ganz gern wissen, du hast gesagt, er kriegt es dann ganz gut hin, irgendwann seine Vorhand da gut zum Einsatz zu bringen. Geht es dann schnell oder legt er sich den Gegner wirklich lange zurecht und dann kommt irgendwann dieser Schlag?
Nee, wenn er mit seiner Vorhand gut zum Spielen kommt, kommt entweder gleich der Winner oder 2-3 und er rückt immer weiter vor. Also wenn er mit der Vorhand ins Spiel kommt, geht's schnell.
Okay, weil das ist auch noch interessant zu sehen dann gegen Djokovic, weil Djokovic ja eh so eigentlich ein Spieler ist, der die Ballwechsel extrem lange hält. Und das würde ja vielleicht dann Karatsev sogar einen Vorteil bringen, weil er es dann irgendwann schaffen würde, diese Vorhand zum Einsatz zu bringen. Aber wenn man sich das Spiel jetzt gegen Zverev angeschaut hat, auch mit Hintergrund dieser Verletzung, hat Djokovic ja die Ballwechsel plötzlich komplett kurz gehalten und versucht, das Spiel schnell zu beenden. So. Deswegen ist das, glaube ich, ganz interessant zu beobachten dann.
Ja, vor allem, also welches Gesicht zeigt Djokovic? Und was zeigt uns Karatsev? Aber es ist eine schöne, schöne Geschichte einfach, dass auch bei den Herren doch die Überraschungen ins Halbfinale kommen können.
Ja.
Und wir haben jetzt nur einen von den ganz großen, von den ganz, ganz großen Namen im Halbfinale mit Djokovic. Also irgendwie so langsam, gut, das sind wir jetzt nicht, das sind jetzt nicht wir hier, die in der Sportkunde das einläuten. Oder die erste, die das sagen, aber so langsam dieser Abschied oder dieser, es gibt ja diese, wie heißt diese, Wachablösung.
Ja.
Vielleicht leitet sie sich doch jetzt langsam ein.
Es wirkt so. Ja.
Ja, so langsam leitet sich auch das Ende unseres Gesprächs ein, oder?
Würde ich auch sagen.
Gibt es noch,
alles Wichtige, was die letzten Tage so passiert ist,
Bearbeitet. Danke, dass du dir direkt nach der Klausur wieder Zeit genommen hast, Benni.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
Mir ist auch Spaß gemacht. Viel Spaß beim Schauen jetzt weiterhin.
Ja, ich bin gespannt. Endlich mit Zuschauern wieder.
Stimmt.
Also die Nacht wird nicht durchgemacht, aber auf jeden Fall.
Die Nacht wird lang.
Gut.
Servus.
Ciao.
Sportgondel.
Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.
Sportgondel ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.